Extremsituationen. Extremsituationen sind Situationen, die du und ich erleben, in denen ein kritisches Ereignis unser Leben plötzlich verändert oder bestimmt, oder wir eine andauernde dramatische Veränderung erleben oder eine andauernde Gewaltsituation erleben. Das sind Situationen, die du und ich gemeinsam erlebt haben und auch erleben aktuell und die auch unsere Gesellschaft immer wieder zutiefst erschüttern oder berühren. Manchmal mit einem tief berührenden Ergebnis, wie zum Beispiel damals bei den Bergleuten in Chile, wo die ganze Welt mitgefiebert hat, oder bei dem Bergsteiger Manfred Walter, der in Tirol 6 Tage in der Gletscherspalte überlebt hat. Aber es sind auch Situationen in unserem Alltag, die uns begegnen können, in Situationen, wo wir überhaupt nicht darauf vorbereitet sind. Was mich bewegt an Extremsituationen ist es, dass es Geschichten sind, die von Geretteten erzählen, im besten Fall, und dass auch Extremsituationen Helden hervorbringen. Ganz Hollywood profitiert davon, die Geschichten sind so gebaut, dass es jemanden gibt, der in eine Situation kommt, wo er sich selbst retten muss, wo jemand anders begegnet, den er retten kann, darf, soll, vielleicht nur mit einem inneren Konflikt, den er selbst bewältigen muss, und am Ende wird er zum Held. Es gibt auch die anderen Situationen, wo das Ende nicht so positiv ausgeht. Aber ich finde es begeisternd, darüber nachzudenken, dass Extremsituationen nicht nur grundsätzlich negativ sind, sondern dass sie auch einen komplett positiven Aspekt haben und dass der uns immer wieder begegnet. Jetzt habe ich mir mal Gedanken gemacht und habe gesagt, gut, wie relevant ist das Thema für uns gemeinsam? Nehmen wir jetzt eine Person, die ist 60 Jahre alt und die erlebt im Schnitt im Jahr 2 Extremsituationen. Dann hat diese Person allein schon eine Erfahrung von 120 Extremsituationen. Ein umfassender Erfahrungsschatz. Andersrum, eine Person mit 20 Jahren, wenn sie bis zum 80. Geburtstag lebt, dann hat diese Person noch vor sich potenziell 120 Situationen, die in einer extremen Weise diese Person herausfordern werden. So, wenn wir jetzt sagen, wir haben hier ein Durchschnittsalter von 40 Jahren und wir sind so vielleicht gute, knapp unter 40 Personen, dann könnten wir rechnen, dass wir zusammen einen Erfahrungsschatz haben von 3200 Erfahrungen. Wir alle gemeinsam. Situationen, wo wir extrem herausgefordert wurden. Situationen, an die wir uns gar nicht mehr erinnern können, weil sie in unserer Kindheit passiert sind, aber die jeder miterlebt hat oder die wir auch mit Freunden, Familie miterlebt haben. Dann wären es sogar noch mehr. Meine Frau und ich haben kürzlich einen Film gesehen über den Menschen und über das Immunsystem und wie die ganzen Körperabläufe funktionieren. Und allein schon festzustellen, dass unser Körper fähig ist, unglaubliche Extremsituationen zu handeln, obwohl wir es gar nicht merken. Allein mal die Situation des Schwitzens, wie der Körper da Situationen ausgleicht und handelt, das ist fantastisch. Bewusst wird es uns, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, was passiert, wenn der nächste Atemzug keine Luft ist. Ich weiß, ich sehe es ja gar nicht. Ich kann ja eigentlich gar nicht von meinen Sinnen beurteilen, ist es wirklich Luft, tut es mir gut, was ich da einatme. Ich denke ja gar nicht drüber nach. Aber würde ich mir den Gedanken machen, würde ich pro Minute 16 Extremsituationen erleben, weil ich nicht wüsste, ob ich nach den nächsten Atemzügen noch überhaupt lebe. Also einfach nur mal der Aspekt, wie fantastisch in unserem Leben unser Körper auch mit Extremsituationen umgeht. So, bei 40 Jahren, bei einem Geburtstag von 80, der uns erwarten könnte, hätten wir aber natürlich gemeinsam auch 3200 Situationen, die uns noch begegnen können. Das sind auf einer Seite 3200 Herausforderungen. Das ist keine Drohung, sondern eigentlich vielmehr die Einladung zu sagen, wir können es vielleicht nicht vermeiden. Wir haben es nicht immer in der Hand. Das ist ja der Charakter von der Extremsituation. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Moment meines Lebens nicht mehr unter Kontrolle. Oder zumindest glaube ich für einen Moment, dass ich es nicht unter Kontrolle habe. Und das macht ja was mit uns. Das zeigt uns auch, wer wir im Inneren sind. Auch dieser Held, der in der Geschichte ist, der hat in irgendeiner Form einen inneren Konflikt. Das ist ja jetzt nicht nur von den Regisseuren, um es spannender zu machen, sondern das ist ja tatsächlich, was in uns drin passiert. Und in einer gewissen Weise lernen wir uns selber oder auch unseren Partner, unsere Familie in Extremsituationen nochmal ganz anders kennen. Wir wachsen an diesen Extremsituationen, wir können uns daran entwickeln. Und das ist der Blick, den ich gemeinsam mit euch einnehmen möchte, zu sagen, wir haben noch vielleicht 3200 Situationen vor uns. Was können wir lernen aus dem Erfahrungsschatz? Und das ist auch das, was wir einbringen wollen von unserem Leben, euch zu ermutigen, zu sagen, das können Chancen in eurem Leben sein, wo ihr nicht fokussiert seid auf die Herausforderung, auf die Umstände, auf die Situation, dass ihr an eurem Ende der Kräfte seid, sondern einen Blick einzunehmen, der auf Gott gerichtet ist, der auf diese göttliche Kraft gerichtet ist, der uns, und so haben meine Frau und ich das erlebt, in Situationen durchträgt und uns einen Glauben und eine Stärke schenkt, den wir nicht hätten, wenn wir auf uns selber schauen würden. Gut, vielleicht ganz kurz einen kleinen Einblick zu mir. Ich habe eigentlich relativ früh festgestellt, dass ich es nicht mag, wenn ich Extremsituationen erlebe und mich gefühlt habe, ich hätte mich vorbereiten können und ich habe es nicht getan. Ganz einfaches Beispiel in der Schule, ich werde was gefragt, irgendwie weiß ich noch, das steht auf dieser Seite, aber ich bringe es nicht mehr zusammen, ich werde rot, drücke mich in die Stuhllehne und denke, Mist, hätte ich nur diese 3 Minuten investiert und wäre jetzt vorbereitet. Was dazu geführt hat, dass ich mich entschlossen habe, viel zu tun, dass ich vorbereitet bin, geübt, trainiert, studiert. Das geht. Das ist ein Schema, das funktioniert bis zu einer bestimmten Grenze. Dann gibt es aber die Situation, die kann ich nicht vorbereiten. Entweder würde die Vorbereitung so viel in Anspruch nehmen, dass bis ich vorbereitet bin, die Herausforderung mich schon längst eingeholt hat. Oder ich bin so unvorbereitet und unerwartet in die Situation gekommen, dass es keine Vorbereitung gibt. So, und jetzt kann ich mich entscheiden und sagen, entweder ich versuche ein Leben zu leben, indem ich versuche, dringlichst jegliche Situation, die ich potenziell nicht unter Kontrolle habe, zu vermeiden. Das ist auch sehr anstrengend. Oder ich lasse mich darauf ein und sage, ich werde den Situationen begegnen, ich werde herausgefordert sein, aber ich möchte eine andere Perspektive dazu einnehmen und ich werde lernen in der Situation. Und das nächste Mal werde ich dran anders reingehen, weil ich dran gewachsen bin. Gut, und das ist gern die Perspektive, die ich gern für mich eingenommen habe. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht Unternehmensberater geworden. Als Unternehmensberater habe ich mich selbst so wahrgenommen, dass ich einen anstrengenden Job habe, dass ich sowohl arbeitstechnisch als auch körperlich viel belastet bin. Zum Beispiel heute Morgen bin ich um 5 los, bin zum Flughafen, bin nach Düsseldorf geflogen, eine Stunde zum Kunden gefahren, den ganzen Tag im Workshop, ins Auto gesessen, eine Stunde zurückgefahren zum Flughafen, hier wieder her. Heute Abend gehe ich ins Bett, morgen stehe ich wieder auf und fahre nach Istanbul. Allein körperlich ist es belastend und habe einfach auch so eine Selbstwahrnehmung gehabt, boah, ich habe schon einen anstrengenden Job. Und als ich dann meine Frau kennengelernt habe und von ihr gehört habe, was sie im Job leisten muss und wie es ihr geht, habe ich wiederum für meine eigene Wahrnehmung eine komplette Korrektur vornehmen müssen und feststellen müssen, boah, ja, ich habe einen anstrengenden Job und wenn es mal schief läuft, dann arbeite ich ein paar Stunden länger. Ich bekomme auch mal Widerstand von Mitarbeitern, vom Chef oder vom Kunden. Aber wenn meine Frau einen Moment nicht aufpasst, dann geht es um Leben und Tod.
Ja, das waren Einblicke in meinen Alltag. Ich habe das Vorrecht, an so einem wundervollen Platz arbeiten zu dürfen. Täglich gehe ich in die Arbeit, auf dem Weg in die Klinik mit dem Wissen, dass mehrere Extremsituationen auf mich warten. Eigentlich ist auch das Bewältigen von diesen Extremen genau mein Beruf. Genau. Wir in Großhadern hier in München versorgen Kinder schon ab rund der 23. Schwangerschaftswoche. Das bedeutet, wenn man sich das anschaut, eine Schwangerschaft hat ja sonst 40 Wochen, dann ist sie vollendet. Das bedeutet, dass wir oftmals Kinder mit dem Geburtsgewicht unter 500 Gramm versorgen und betreuen. Wenn wir dieses Signal hören, dann ist Adrenalin pur. Das ist unser Notfall-Sektio-Piepser auf Station. Und wenn wir den hören, dann wissen wir, jetzt muss alles ganz schnell gehen. Ein Team, also ich als Schwester, renne los mit dem Arzt und dem Oberarzt. Wir müssen in 3 Minuten 10 Stockwerke und einen endlos langen Gang überqueren, weil wir wissen, beim Notkaiserschnitt muss innerhalb von 3 Minuten das Baby da sein, weil nur so können wir... oder haben wir die Chance, das Leben von dem Kind auch der Mutter zu retten. Genau. Der Weg dorthin ist sportlich fördernd. Man rennt wirklich so schnell, wie man kann. Und auf dem Weg dahin hat jeder natürlich Kopfkino. Man überlegt sich, was kommt auf mich zu? Was erwartet mich? Bin ich dem gewachsen? Die Geschichte, als die Jünger mit Jesus auf dem Wasser waren, kennt ihr bestimmt alle. Wenn ihr mögt, dürft ihr sie gerne auch nochmal in der Bibel nachlesen. Und was mich an der Geschichte so bewegt, ist, dass die Jünger erfahrene Fischer waren. Die haben ihr Handwerk verstanden. Das waren jahrelang erfahrene Fischer. Die waren Profis in ihrem Handwerk. Und trotzdem kamen sie in eine Situation hinein, wo ihr eigenes Können und auch ihre Kraft ihnen nicht mehr ausgereicht hat. Und mich bewegt einfach, wie Jesus wie Gott uns in seinem Wort in der Bibel auffordert, dass wir durch Jesus das kennenlernen dürfen und ergreifen dürfen, dass wir uns rüsten dürfen im geistlichen Kampf. Es gibt die Bibelstelle in der Bibel, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, wo Gott einfach sagt, es ist Zeit, dass wir weltliche, fleischliche Waffen niederlegen und dass wir uns rüsten hin zu den Regeln des Königreiches. Und das ist doch genau das, was auch Jesus von den Jüngern im Boot wollte. Er wollte, dass wir aufstehen und dass wir im Geist das ergreifen und sagen, hey, du Wirbelsturm, du Regen und ihr Wolken, zieht weg, hebt euch davon. Was erfordert es? Das erfordert neues Denken, neues Handeln und dass ich die Entscheidung treffe, dass ich mit dieser Entscheidung jeden Tag in die Klinik gehe, dass ich sage, jawohl, hier erneuere ich mein Denken und ich treffe die Entscheidung, hier zu stehen mit den geistlichen Waffen, die Gott uns gegeben hat, zum Beispiel Gebet. Ich habe gesagt, ich habe das Vorrecht gehabt, an so einem Platz zu arbeiten. Ab dem ersten Moment von so einem Kind mit dabei zu sein, wenn einfach Leben da ist, es ist ein sehr bewegender Moment. Ich erachte das wirklich als Vorrecht. Aber ich sage euch auch ganz arg ehrlich, dass es mich oft an Grenzen bringt, dass es mich herausfordert, dass es mich müde macht, dass es Momente gibt, wo ich Hilfe innerlich rufe und mir überlege, wie ich einfach da durchkommen kann, wie ich das durchstehen kann. Und es sind Momente, wo ich auch nach Hause komme und mich vielleicht auch körperlich vom Schichtdienst ausgezehrt fühle. Und das Allerwundervollste überhaupt ist einfach dann in die Gegenwart Gottes zu kommen. Weil das Schöne eben ist, dass bei Gott in seiner Gegenwart Ruhe, Friede ist, da ist Kraft und Stärke und da herrscht auch Freude. Und das sind Momente für mich, die total kostbar sind. Ein weiterer Moment, den ich so sehr schätze, ist, dass ich weiß, dass mein Ehemann jeden Tag mich segnet. Das ist eine ganz kostbare Zeit, die mich befähigt, auch in diesen Extremen zu stehen. Und ich weiß, wenn ich schwach bin, dann ist auch er da und kann stark sein. Und wenn er durch ein Extrem geht, so wie auch heute und morgen, kann ich stark sein und für ihn dastehen. Und wir können gemeinsam den Sieg von Jesus Christus über den Situationen erheben. Wenn ich dann im Auto zur Klinik sitze, dann ist es immer meine Powerzeit, wie ich mich auf das Extreme vorbereite. Es sind 20 Minuten, wo ich aufstehen kann. Und im Gebet sag, okay, Jesus, ich gehe mit dir und ich ergreife deinen Sieg und ich rufe deinen Sieg über diesem heutigen Tag aus. Und Vater, in deinem Wort steht, dass du Herr und König zugleich bist, aber auch unser Vater. Wir dürfen dich Abba Vater rufen. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du mich mit dieser alles verändernden Vaterliebe reichlich segnest. Dass wenn ich jetzt in die Klinik gehe, dass ein kontinuierlicher Fluss ist, der von mir ausgeht, der meine Kollegen berührt, der jedes Gespräch und jede Situation einnimmt, der Familien berührt, Eltern und der die Kleinen berührt. Weil ich weiß, Gott sagt in seinem Wort, dass er in uns lebt und dass unser Körper ein heiliger Tempel für den Heiligen Geist ist. Und so weiß ich, wenn ich so einen kleinen Mini berühre, dann berührt seine dreieinige Gegenwart dieses Kind. Und ich bitte natürlich auch den Heiligen Geist, dass er mir einfach mich führt in dem Tag und einfach, dass ich in Souveränität kompetent und adäquat reagieren kann. Ich weiß nicht, ob man das Licht ein bisschen dimmen möchte. Wenn ich in der Klinik dann ankomme und vor so einem Bettchen stehe und das Gefühl habe, ich habe vor Hightech-Technik und ableitenden Kathedern kaum mehr ein Kind vor Augen, dann muss ich euch aber auch ehrlich sagen, dass es ein Moment sein kann, wo es in mir Hilfe schreit. Kann ich das schaffen? Für die nächsten 8 Stunden bin ich hier verantwortlich, dieses Leben zu erhalten und nicht nur zu erhalten, sondern wir wollen, dass dieses Kind gesund wird, Leben spenden, damit es zu irgendeinem Zeitpunkt nach Hause gehen kann. Schaffe ich das? Woran muss ich denken? Mir darf ja kein Fehler unterlaufen. Und das sind Momente, wo ich mich vielleicht fühle wie so ein Jünger im Boot. Es ist ein Unwetter um mich herum. Und obwohl ich das gewusst habe, gelingt es mir trotzdem plötzlich nicht mehr, meinen Fokus auf Jesus zu halten, sondern auf den Sturm um mich herum. Und es gibt viele Momente, wo es mir nicht gelingt, meinen Blick auf Jesus zu richten. Aber es gibt eben auch diese Momente, wo ich dastehe und sage, okay, stopp. Im Namen von Jesus Christus bin ich hier gesetzt und ich mache diesen Beruf nicht, weil ich Geld verdienen möchte, sondern weil ich weiß, Gott, du hast mich hierher gesetzt. Es ist mein Herzschlag und es ist meine Berufung. Und dass ich dann einfach hier wieder diese geistliche Waffe zücken kann, das verändert so real die Atmosphäre im Raum, auch mein Handeln. Das befähigt mich, selber souverän zu sein. Und es befähigt mich, dass ich vielleicht meinen Blick auf die Situation auch ganz anders richten kann. Plötzlich nehme ich vielleicht eine Mama wahr, die um ihr Kind kämpft und mit dem Kopf schon längst unter Wasser ist. Ich nehme eine Familie wahr, die irritiert ist und kommt und völlig überfordert ist. Ich kann plötzlich auch in allem wahrnehmen, dass ich vielleicht auch in der ganz praktischen Atmosphäre was verändern kann, indem ich den Raum, den ich habe, liebevoll gestalten kann. Spielzeug integriere, die Kinder schön, der Manuel sagt immer betten, damit ich den Zugang, wenn die Mama kommt, einfach ihr erleichtere, dass sie nicht kommt und nur Hightech-Medizin sieht, sondern dass sie kommt und ihr eigenes Baby wahrnehmen darf. Es sind Momente, wo ich in aller speziellen Pflege und wirklich auch Herausforderung für mich selber, obwohl ich jetzt auch schon viele Jahre Berufserfahrung habe, mit Eltern ins Gespräch kommen und sage, wissen Sie, wenn Sie eine Geschichte auf Tonband aufnehmen und auch ein Lied vorsingen, bringen Sie es mit, so kann ich jederzeit Ihrem Kind Ihre Stimme vorspielen, wenn Sie nicht da sein können. Das sind Momente, ob ihr es glaubt oder nicht, aber die verändern so viel. Das ist eine Atmosphäre, die wie von dunkel auf hell einfach switcht. Das ist mir ermöglicht, weil ich meinen Blick auf Jesus gerichtet habe und weil ich den Heiligen Geist auch als Führer habe, der mir Impulse gibt. Und ich darf einfach sensibel darauf reagieren. Momente wie in dem Film, wo ich das auch einem 1000 Gramm schweren Kind ermöglichen kann, dass es 3 Stunden am Tag mit Mama und Papa kuscheln, sogenannte Känguruen darf. Momente, wo viele Emotionen auch in den Eltern hochkommen, wo man einfach ihnen dann da drin begegnen kann. Pauline war ein Mädchen, ein Trillingskind. Die kleinste von allen drei kam in der 24. Schwangerschaftswoche mit 470 Gramm auf die Welt. Und Pauline wurde mir übergeben. Ich habe sie ganz viele Monate versorgt. Das Schöne ist, sie hat inzwischen über 2 Kilo und ihr geht's gut. Wurde mir übergeben als sehr instabiles Kind. Wir mussten die Pauline natürlich beatmen, weil sie noch so klein war und ihre Atmung nicht selber durchführen kann. Und die Kollegin hat gesagt, die Pauline ist so unruhig, es gibt kaum einen Moment, wo wir einfach Ruhe in sie hineinbekommen, auch Ruhe in den Raum. Sie presst gegen die Beatmung und dadurch haben wir viele Notfallsituationen am Tag schon gehabt. Auch am Vormittag war es so mal so extrem, dass der Herzschlag ausgesetzt hat. Wenn ich an so ein Kind komme und diese Geschichte höre, dann ergreift mich das einfach so und ich stehe da und weiß, als allererstes richte ich mich auf Jesus auf. Und ich sage, Jesus Christus, für die nächsten 8 Stunden bin ich für eine professionelle Pflege verantwortlich und ich rufe dein Sieg über diesem Kind und über diesem Raum aus. Und dann kommen so Blitzgedanken in mich, wie, dass eine Pauline einfach auch von Anfang an alleine in einem Inkubator und im Brutkasten liegen muss, wo sie eigentlich noch im Bauch der Mama wäre und Herztöne und Wärme spürt. Und ich habe den Blitzgedanke, ja, sie ist unruhig, weil sie sich alleine fühlt und sie nicht geborgen ist. Und ich kann anfangen, über ihr auszubeten, dass sie ein gewolltes und geliebtes Kind ist. Ich mache das oft sogar, wenn ich Momente habe alleine, dass ich das auch laut ausbete. Oftmals eben dann aber auch im Alltagsgeschehen in der Klinik leise. Und ich bitte einfach den Heiligen Geist, dass er kommt, wie es im Gotteswort heißt, als Tröster. Und dass er die Luft um die Pauline herum ist, die sie einatmet und dass Geborgenheit kommt. Und dass sie sich wie in so einem geborgenen Kokon fühlt. Und wisst ihr was? Ich habe ein Kind kennengelernt, was kaum Abfälle und Notfälle in meiner Schicht geboten hat. Ich habe ein Kind kennengelernt, was ruhig und zufrieden war. Und ich habe ein Kind kennengelernt, was sich nicht gegen die Beatmung gewehrt hat. Und ich habe die Pauline, wie gesagt, dann noch einige Tage versorgt, viele Monate. Und ungefähr 2 Wochen später kam der Papa auf mich zu, ein sehr studierter Mann. Und sagte, ja, Schwester Sue, darf ich einfach mit Ihnen mal kurz 5 Minuten in Ruhe reden? Und ich sagte, klar, gerne. Und er sagte, wissen Sie, Sie machen alle grandiose Pflege. Und Sie sind alle super. Ich weiß, die Pauline ist immer unruhig oder oftmals. Und sie mag es gar nicht, wenn man sie berührt und wenn man sie wickelt. Aber wenn Sie da sind, dann ist mein Kind wie ausgetauscht. Dann ist sie ruhig und zufrieden. Wir können gemeinsam versorgen. Sogar ich als Papa mit meinen großen Händen darf mal mithelfen, die Pampers zu wickeln. Und ich erlebe mein Kind ruhig und ausgeglichen. Ach ja, und übrigens, so, ich mag das nur noch Sie, die Pauline, versorgen. Das hat es mir natürlich nicht ganz einfach gemacht, weil die Ärzte ohne mein Wissen mit diesem Wunsch die Eltern auch zu den Ärzten gingen. Da braucht man dann auch wieder Weisheit, wie man darauf reagiert. Aber hier geht es nicht um mich und auch nicht um meine Pflege, sondern hier geht es darum, dass Gott real, greifbar für Oberärzte, Ärzte, Pflege, aber auch für die Eltern Situationen verändert.
Ich könnte sicherlich vorstellen, dass wenn ich von meiner Frau dann auch diese Geschichten höre und es live miterleben darf, dass mich das ganz tief bewegt. Und ich so eben nicht nur durch eigene Herausforderungen, Extremsituationen wachse, sondern auch mit meiner Frau wachse und eine ganz neue Perspektive auch mit ihr einnehmen kann für einzelne Situationen. Ich möchte euch eine Situation erzählen, die ich selber erlebt habe. Es war relativ am Anfang von meiner Beratungszeit. Ich hatte ein gewisses Vorwissen. Ich kam dort in die Firma und mein Chef hat mich dann auf ein Projekt nach England geschickt und hat dem Projektverantwortlichen gesagt, pass auf, ich schicke dir den Manuel, da musst du dir keine Sorgen machen, der managt das alles. Fakt war, das war mein erstes Projekt. Nur weil ich inhaltlich eine Vorkenntnis hatte, hieß es noch nicht, dass ich mit dem kompletten Umfeld des Projektberatung, dass ich damit schon richtig klarkomme und richtig umgehen kann. Was passiert ist, dass ich in dem Projekt in eine Situation gekommen bin, durch die hohe Leistung, die gefordert wurde und die hohe Verantwortung, die mir auch schon direkt im ersten Projekt übertragen wurde, dass ich selber extrem unter Druck gekommen bin. Es war schwierig, die technische Lösung herzustellen. Wir haben nächtelang gearbeitet, wenig geschlafen. Mein Alltag sah so aus, dass ich am Montagmorgen um 4 aufgestanden bin. Ich bin nach Düsseldorf zum Flughafen gefahren, ich bin dann nach Birmingham geflogen und dann um 9 Uhr saßen wir beim Kunden im Büro. Dann haben wir die ganze Woche gearbeitet. Am Donnerstag sind wir nach London gefahren, sind dort ins Büro gegangen und dann bin ich irgendwann am Freitagabend heimgeflogen, kam um 10 nach Düsseldorf am Flughafen. Ich habe damals in Köln gewohnt, bin nach Hause gefahren, war irgendwie um 11 zu Hause, habe dann Samstag verbracht und am Sonntagmittag habe ich schon wieder gepackt und war innerlich auch schon so angespannt, dass der Sonntagmittag eigentlich schon zu meiner Reisezeit gehört hat. So. Und in diesem Projekt, was über eine längere Zeit ging, hat sich so viel auch Anspannung aufgestaut und ich hatte mit meinem Vater vereinbart, dass er kommt, dass er mich besucht und wir verbringen gemeinsam ein Wochenende in London. Und eigentlich eine totale, wundervolle Zeit, wo ich mit meinem Vater, wir haben das seitdem nie wieder gemacht, ein Wochenende in London hatte, wir wollten zusammen eine Quality-Zeit haben, es genießen. Und mein Punkt war, dass ich so sehr durch das Projekt, durch die Anspannung mit mir selber beschäftigt war, dass auch mein Fokus auf mich gerichtet war. Wie schaffe ich das? Ich leide, ich habe Not, ich habe geklagt, ich war angespannt, auch körperlich angespannt. Und mein Vater ist mir so begegnet, dass er gesagt hat, pass auf, Manuel, ich genieße die Zeit mit dir. Ich liebe dich, ich bin stolz auf dich, du packst es. Lass uns einfach jetzt, heute und morgen das machen, was dir gut tut und wir genießen die Zeit zusammen. Und wisst ihr, was ich im Nachhinein reflektiert habe? Dass ich durch diese hohe Anspannung und durch das, dass ich auf mich selber konzentriert war, eine Perspektive eingenommen habe, die es mir in der Situation noch schwerer gemacht hat. Ich habe zugelassen, dass diese Anspannung von außen in einer gewissen Weise zu einer existenziellen Frage geworden ist. Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Wer bin ich? Bin ich noch gut genug, wenn ich es leisten kann? Und wem passiert es nicht, wenn gewisse Umstände entstehen, dass man in irgendeiner Form zumindest eine Konfrontation merkt und denkt, boah, irgendwie kommen Selbstzweifel. Und in dem Wochenende zu erleben, wie mein Vater hineingesprochen hat und mir einfach gesagt, du bist mein Sohn und egal, ob du mich beeindrucken willst, dass du jetzt hier in London bist und Berater bist und hier viel leistest oder wir einfach das Ganze gar nicht hätten, du bist mein Sohn. Und das hat im Nachhinein, wenn ich es reflektiere, für mich bedeutet, er hat Identität in mich hineingesprochen. In der Situation habe ich das alles nicht so verstanden, aber wenn ich es im Nachhinein reflektiere, ist mir der Punkt von diesem Wochenende hängen geblieben. Und ich finde es ein grandioses Beispiel, um euch einfach auch zu verdeutlichen, was ich nicht nur mit meinem Vater, der hier ist und der Held in dieser Geschichte ist, sondern ich habe auch einen himmlischen Vater. Und das ist genauso sein Anliegen, dass er in meine Situation Identität hineinbringt und sagt, schau mal, wer du bist, dass ich dich gewollt habe, dass ich dich geschaffen habe, dass ich dich ausgestattet habe mit Fähigkeiten. Wenn ich darüber nachdenke, wenn ich mir das bewusst mache und wenn ich das dann für mich ergreife, sodass es für mich in der Situation zu einer Realität wird, dann ist es mir auch möglich, eine andere Perspektive einzunehmen. Ich habe mir mal angeschaut in Deutschland, wie viele Menschen beten eigentlich in Extremsituationen? Oder sagen wir einfach mal in Notsituationen. Ich war überrascht. Über 48% der Frauen beten gelegentlich in Notsituationen. Gut, die Frage ist, zu wem, wie ernst. Aber irgendwo ist im Inneren die Frage, kann ich mich noch nicht an was Höheres wenden, an einen Gott, eine höhere Gewalt, der mir in meiner Situation jetzt hilft. Und ein bisschen noch erstaunlicher fand ich, dass sogar über 31% der Männer in Notsituationen beten. Und wenn Sie in Notsituationen kommen und Sie Gott nicht kennen und Sie noch nie gebetet haben, dann möchte ich Ihnen heute den Rat geben, das Beste, was Sie tun können, ist, mit einem ehrlichen Herzen in Gedanken oder mit Worten auszusprechen, dass Sie gerne die Hilfe Gottes in Anspruch nehmen und ihn darum bitten. Aber ich möchte, da wir uns jetzt auch aktuell gerade nicht in einer Notsituation befinden und es nicht in dem Moment um unser Leben oder unseren Tod geht, gemeinsam mit noch eine nächste Dimension anschauen. Und zwar zwei Geschichten, die ich dazu hervorheben möchte. Zum einen mal hat Jesus gesagt, dein Leben ist wie ein Haus, was du baust. Und so wie du dein Leben gestaltest, ist es wie wenn man ein Haus baut. Und man entscheidet sich, das Haus so zu bauen, dass man gräbt, ein Fundament legt und darauf sein Haus baut. Was deutlich mehr Aufwand ist, als wenn ich sage, ich baue mir jetzt eine Holzhütte an den Strand. Die Holzhütte ist fantastisch für den Urlaub und solange es keinen Sturm gibt und keine Flut gibt, funktioniert das alles super. Aber die Geschichte, die Jesus dann weitererzählt, ist, dass er sagt, sicherlich werden im Leben Stürme kommen. Sicherlich. Und wenn der Sturm da ist, dann kann ich nicht anfangen, ein Fundament zu bauen. Was mir die Geschichte sagt, ist, in deinem Leben kannst du Entscheidungen treffen, die dazu führen, ob du in Herausforderungen vorbereitet bist oder nicht vorbereitet bist. Und eine zweite Geschichte, die gerade schon meine Frau angesprochen hat, ist, die Fischer, das waren die Männer, die mit Jesus unterwegs waren, das ist ein enger Freundeskreis, die er ausgewählt hat, sind im Boot, es kommt ein Sturm auf, Jesus war müde und hat geschlafen und die Jünger sind verunsichert, weil sie die Situation nicht mehr unter Kontrolle haben. Und ich finde es bewegend, dass Jesus in der Situation mit seinen Nachfolgern, mit seinen Männern in der Situation steht, aber er zunächst mal ihnen die Verantwortung überlässt, zu handeln. Sie sind überfordert, wenden sich an Jesus und lernen dann mit ihm gemeinsam, wie die ganze Situation auch noch angegangen werden kann. Und sie kommen in der Herausforderung auf eine neue Ebene. Die nächste Stufe ist, Jesus ist nicht mehr mit dabei. Sie sind alleine im Boot. Eine ähnliche Geschichte, aber als sie dann so sehr in Not kommen, kommt er zu ihnen, übers Wasser gelaufen und ist bei ihnen. Und das ist für mich ein zweiter Aspekt. Erstens, ich muss mein Leben so gestalten, dass ich vorbereitet bin. Zweitens, wenn ich in eine Situation komme, darf ich darauf vertrauen, dass ich nicht auf mich alleine gestellt bin, sondern ich diesen Beistand habe. Ein fantastisches Bild dafür, finde ich, wir sind ja alle in Bayern und lieben die Berge, ist die Seilschaft. Mehrere Männer oder Frauen oder Teams erklimmen einen Berg oder wandern über einen Gletscher. Da gibt es Gletscherspalten und wenn ich da hineinfall, dann bin ich nicht gesichert. Es sei denn, ich bin mit anderen verbunden, die in dem Moment nicht in eine Gletscherspalte hineingetreten sind und mir deswegen den Halt geben. Wenn ich jetzt in den Berg gehe und sage, pass auf, ich habe mein Seil dabei und falls ich da reinfall, werfe ich das Seil dir zu. Unwahrscheinlich, dass es dann noch Rettung gibt. Aber wenn ich mich von Anfang an darauf eingestellt habe, vorbereitet habe und diese Partnerschaft eingegangen bin mit meinen Begleitern, dann rettet es mich in dem Moment. Und das ist das, was auch meine Frau und ich erleben, dass wir in einer regelmäßigen und festen Beziehung mit Gott leben dürfen und wir dann in den Herausforderungen teilweise wirklich bis und an über unsere Grenzen kommen, aber mit jeder Herausforderung wachsen und das Vertrauen in Gott tiefer wird und sich dadurch Stück um Stück, wie bei so einem Haus, Stein um Stein aufbaut. Und wie so eine Partnerschaft mit Gott begonnen werden kann, das möchte ich nachher noch kurz erläutern. Vorher schiebe ich aber noch mal ein Beispiel von mir ein. Andere Situation, ich war auch auf einem Projekt. Es ging um ein großes Projekt. Es war mein erstes Projekt, wo ich voll allein verantwortlich war. Und es waren 650.000 Euro, die der Kunde bezahlen sollte für das, was wir erarbeiten. Und zwar wirklich mit unseren, mit sagen, Händen und Füßen. Am Ende liefern wir dem Kunden ein Konzept ab, in digitaler Version. Und es muss den Mehrwert haben, den der Kunde dafür bezahlt. War für mich in dem Moment ein unglaublicher Druck. Und ich hatte eine Zeit, wo ich mir vorgenommen hatte, eng, regelmäßig mit Gott in Kontakt zu stehen, morgens aufzustehen und den Austausch zu haben. Und in diesem Projekt sind verschiedene Situationen gekommen, die mich extrem herausgefordert haben. Ein Beispiel davon, wir hatten einen der ersten Workshops, wir hatten einen Vortrag vorbereitet, haben den gehalten und es gab dann Mitarbeiter von Kundenseite, die nicht übereingestimmt haben, die auch unfair wurden und mich angegriffen haben, gesagt, was soll das, was machst du hier? In dem Moment stehst du alleine da und da ist dann jemand, der hat 30 Jahre Berufserfahrung in seinem Feld und ich bin ein Berater mit ein paar Jahren Beratungserfahrung. Ich will ja gar nicht besser sein als er, sondern ich will ergänzend andere Sichtweisen reinbringen, damit er seinen Job besser machen kann. Aber das ist in dem Moment nicht klar gewesen. Ich hatte enormen Widerstand. Wir haben eine Pause gemacht. Ich bin innerlich zu Gott gegangen. Ich habe auch um Hilfe gebeten, habe eben meiner Familie Bescheid gesagt, Vertrauten Bescheid gesagt, bitte, die Situation ist so, betet. Und es ist einfach durch Inspiration, durch Blitzgedanken, aber auch einfach durch einen Impuls, den ich hatte, möglich gewesen, direkt die Konfrontation im Zweiergespräch anzugehen und den Rest des Workshops fertigzustellen. Und dann kam noch hinzu, dass der Kunde mit einem Mitarbeiter, der mit dabei war, so unzufrieden war, dass er gesagt hat, er möchte gern, dass dieser Mitarbeiter vom Projekt genommen wird. Entweder ich sage, okay, gut, wenn das der Kundenwunsch ist, dann schmeiße ich meinen Mitarbeiter aus dem Projekt raus. Oder ich schaffe es, dem Kunden zu erklären, dass wir diesen Mitarbeiter brauchen. Und ich musste mich entscheiden, dass ich mich in der Drucksituation noch dafür entscheide, für meinen Mitarbeiter einzustehen. Am Ende haben wir das Projekt komplett abgeliefert. Der Kunde hat noch weitere Sachen mit uns erarbeitet, hat das weltweit umgesetzt, hat innerhalb im ersten Jahr mehr Geld verdient durch die Sachen, die wir vorgeschlagen haben, wie er überhaupt für uns bezahlt hat. Und diese eine Einheit, die der Kollege ausgearbeitet hat, die ist so erfolgreich gewesen, dass 3 Jahre später hat der ganze Konzern sich angeschaut, wie können wir mit also das war ein konkretes Problem und die haben in verschiedenen Ländern verschiedene Lösungsansätze gehabt. Und dann haben sie alle Lösungsansätze verglichen und sind zum Schluss gekommen, dass unser Lösungsansatz weltweit der praktikabelste und beste ist und haben den weltweit ausgerollt. Was für mich einfach sagt, nachhaltig einen wirklichen Erfolg erzielt, aber in der Situation, da war es für mich nur, sage ich ja oder sage ich nein. Und es war ein enormer Druck. Genau, so viel einfach zu dem, was ich im Beruf erlebt habe. Was mir einfach wichtig geworden ist, damit ich wirklich in Extremsituationen wachsen kann, brauche ich auch eine Möglichkeit, wie ich erlebte Extremsituationen so verarbeite, dass sie mich nicht lähmen. Dass ich nicht in meinen Gedanken oder in neuen Situationen daran erinnert werde, und neu innerlich die Extremsituation erlebe. Und meine Frau hat dazu ein Beispiel, was mich einfach ganz tief ergriffen hat.
Ja, und zwar, ich nehme das einfach mal wieder runter. Genau. War ich auf einer großen christlichen Konferenz und wir waren dort im Gebetsteam und es kam eine Mutter mit ihrem 8-jährigen Sohn namens Tom auf uns zu und hat einfach gefragt, ob wir denn für sie beten könnten. Der Sohn war mit dabei, eigentlich eine ganz wertvolle Situation, weil er sich das auch gewünscht hat. Und sie haben einfach ganz kurz und prägnant ihre Familiengeschichte uns erzählt. Die Mama hat im Einverständnis des Kindes einfach erzählt, dass der Junge sich sehr schwer tut, sich wo einzureihen, dass er ein ganz arg wiefes Köpfchen ist, aber trotzdem jetzt auf eine Sonderschule eingeschult wurde, weil er einfach es nicht geschafft hat, in der Regelschule sich mit einzufügen in die Regeln und in den Alltag, die dort einfach herrschen. Die Mama hat erzählt, dass es immer wieder Streitsituationen gibt, auch Rebellion in dem Jungen, dass auch sie in der Familie massive Problematik haben, einfach Familie zu sein, weil es immer wieder kippende Situationen gibt, wo der Junge sich manchmal selber nicht versteht. Und das waren die Informationen, die wir hatten und wir haben angefangen für diesen Jungen und mit der Mama eben zu beten. Und es kam sofort ein Blitzgedanke, dass man die Mama gefragt hat, war denn der Tom ein frühgeborenes Kind? Und die Mama war total erstaunt, weil sie hatte davon überhaupt nichts erzählt. Man hatte das auch dem Tom körperlich nicht angesehen, hatte Tränen in den Augen und der Tom sagte ja. Und die Mama sagte ja, Tom ist sogar auch in der 26. Woche auf die Welt gekommen. Er hatte nur 500 Gramm und es war am Anfang ein schwerer Kampf um Leben und Tod. Und wir haben das mitgebrütet, einfach im Geist, drüber gebetet, im Heiligen Geist. Und der nächste Blitzgedanke und Impuls war einfach, dass wir den Eindruck hatten, dass dieser Junge einfach so lange Zeit im Brutkasten leben musste, getrennt von seiner Mama, dass er einfach einsam war und dass er Aufmerksamkeit durch diese Art, wie er gelebt hat und Kontakt zu Kindern, auch zu seiner Familie hatte, Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und wir haben den Jungen gefragt, ob wir da mit ihm einfach gemeinsam beten dürfen und dass Gott die Geborgenheit hat und dass er ein angenommenes und akzeptiertes Kind ist. Wir haben auch gesagt, dass wir natürlich eine Linie im Namen von Jesus Christus ziehen. Alles, was davor war, von diesem Jungen einfach abschneiden und wir sprechen Göttliches über ihm aus. Dass er ein gewolltes, angenommenes Kind ist, das geborgen ist, was geliebt zutiefst von seiner Mama ist, von seinem Papa und aber auch von seinem Papa im Himmel. Und was mich ganz, ganz, ganz arg freut ist, ich habe inzwischen zweimal von der Familie gehört. Eine E-Mail kam schon 3 Monate nach dieser Zeit und eine E-Mail ein Jahr darauf. Und sie haben schon 3 Monate später gesagt, dass Lehrer, aber auch sie selber als Familie ihren Sohn ganz neu kennenlernen durften. Dass es für sie wirklich war, wie wenn sie ein neues Kind empfangen haben. Dass auch Lehrer berichten, dass dieses Kind nicht einmal noch so war wie die Tage davor, als auch ins Fragen kamen. Er konnte innerhalb kürzester Zeit auf eine Regelschule eingeschult werden. Und ein Jahr später war es ein Kind, was seine Familie geliebt hat. Und die Familie hat ihn natürlich auch immer geliebt, aber wo auch dann Friede und eine gewisse Harmonie war. Auch eine Beziehungsfähigkeit. Ein Kind, was Freunde hatte und nachmittags draußen beim Spielen war. Das ist geistliche Kampfführung. Und das ist der Sieg von Jesus Christus.
Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir hatten zum einen mal den Punkt, dass wir sagen, in der Extremsituation ist es wichtig, welche Perspektive ich einnehme. Zweitens ist es wichtig, welche Identität ich selber habe. Und das baut sich auch auf über die Zeit. Denkt an das Haus, was den Sturm übersteht, weil es gut gebaut ist. Und dann ist es, dass ich in der Situation eine Entscheidung treffe, worauf vertraue ich? Und das sind einfach unsere Punkte. Einzelne Extremsituationen sind so unterschiedlich und vielfältig, dass es kein Kochrezept gibt, zu sagen, mach so oder mach so. Das wäre auch Unrecht gegen jegliches einzelnes Individuum, sowas zu behaupten. Aber was uns einfach am Herzen liegt, ist sozusagen vorbereitet zu sein, in der Situation richtig zu reagieren. Aber auch Situationen, die nicht so optimal waren, gut und sorgfältig auszuarbeiten. Ansonsten ist es wie ein Rucksack, der mit den erlebten Extremsituationen im Gepäck es unglaublich schwer macht, auf den nächsten Berg aufzusteigen. Vielleicht auch in der gegebenen Situation andere Menschen darauf aufmerksam zu machen. So wie mein Vater zum Beispiel mir das zugesprochen hat in der Situation. Weil Menschen in der Situation mit teilweise existenziellen Fragen konfrontiert sind. Aber dann auch zu überlegen, wie kann die Idee weiterentwickelt werden. Stellt euch vor, wie würde die Welt aussehen, wie würde unser Leben aussehen, wenn Menschen gelernt hätten, Extremsituationen mit Gott zu erleben, nachzuarbeiten und so die Ängste, mit denen sie konfrontiert waren, die Lasten, vielleicht auch die Schuld, eine Extremsituation, die durch die eigene Schuld oder durch Schuld anderer entstanden ist, oder Selbstzweifel zu bewältigen und davon frei zu werden. Oder Menschen, die richtig vorbereitet sind auf Extremsituationen und deswegen richtig reagieren können, weil sie auf Gott vertrauen. Und Menschen, die in Situationen befähigt sind, anderen Menschen zu helfen, dass sie es schaffen, Extremsituationen besser zu erleben. Es ist ein kleiner Aspekt, wo ich glaube, unser Umfeld merkt es und unsere Welt um uns herum wird verändert werden. Und das ist eigentlich unser Herzensanliegen und unser Wunsch. Wir stehen mit euch vor all diesen 3200 Chancen, die wir haben. Und unser Zuspruch an euch ist zu sagen, es gibt eine Möglichkeit, es gibt einen Weg, immer dazu zu lernen und daran zu wachsen. Ich habe gesagt, ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen. Falls Sie noch nicht wissen, dass Sie überhaupt diese Partnerschaft mit Gott haben können, möchte ich Sie einladen, darüber nachzudenken. Und wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass Sie das möchten, so eine Partnerschaft mit Gott zu beginnen, es ist einfach ein Versuch. Meine Frau und ich haben erlebt, dass es eine sehr positive Auswirkung hatte, aber es sicherlich nicht immer einfach ist. Manchmal habe ich das Gefühl, Gott nutzt auch Herausforderungen, damit wir wachsen. Wie eben ein Vater, der auch seinem Sohn oder seiner Tochter gewisse Dinge zumutet. Wenn er alles für sie machen würde, dann würden sie nicht lernen. Und dazu möchte ich Sie gerne einladen. Dann dürfen Sie gerne mit mir ein Gebet an Gott richten und Ihrem Herzen mitbeten. Lieber Gott, Vater im Himmel, ich möchte in meinem Herzen auf dich vertrauen. Ich möchte darauf vertrauen, dass in Situationen, wenn es mir gut geht, in Situationen, wenn ich herausgefordert bin, mit dir zu leben. Und ich lade dich jetzt ein, dass du in mein Leben kommst, dass ich auf eine ganz neue Weise erlebe, wie ich mein Leben mit dir leben kann. Und ich wünsche mir, dass ich dein Kind sein darf. Und alles, was du für mich bereitet hast, möchte ich gerne kennenlernen, schätzen lernen und dir dafür danken. Im Namen Jesus Christus. Amen. Wenn Sie das zum ersten Mal gebetet haben oder seit langem wieder gebetet haben und Sie wussten, da war eigentlich gar keine Seilbeziehung mehr da, möchte ich Sie gerne einladen, dass wir noch mal einen kurzen Moment haben, mit Ihnen zu sprechen. Sie wissen noch hier, Sie dürfen auf uns zukommen. Weil dann würden wir gerne noch ein paar Tipps geben und Schritte geben, wie Sie tiefer in diesen Kontakt eingehen und wirklich diesen Bund mit Gott schließen, wie Sie tatsächlich diesen Karabiner einhaken. Da kommt das Thema mein Leben bereinigen, die Vergebung von Gott in Anspruch nehmen und ihn Herr um mein Leben sein lassen. Genau. So, ganz herzlichen Dank.